Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails and Single Mold. Heute sitze ich zusammen an einem Sonntagmorgen mit Tilman Sorbeck von Absolut GPS. Ich glaube, der Hauptgeschäftsführer von Absolut GPS. Und wir haben uns schon über ganz viele Ecken kennengelernt. Ich glaube, das erste Mal über den Tourismuskongress in Winterberg, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Und da sind wir immer wieder in Berührung gekommen. Und deshalb freut es mich heute extrem, einfach mal so zu hören, was genau Tilman eigentlich macht. Freut mich sehr, dass du dir heute Morgen die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen.
Ja, sehr gerne. Guten Morgen.
Wie geht's dir? Wir haben, wie gesagt, wir nehmen Sonntagmorgen auf. Wir hatten beide so ein bisschen Struggle mit der Zeitumstellung, dass ich das nicht so richtig auf dem Schirm hatte, wann die Zeitumstellung ist. Und wir haben es aber trotzdem geschafft, uns zusammen zu telefonieren. Wie geht's dir und wo bist du gerade?
Alles schick, sehr entspannt. Wir hatten ja überlegt, das gestern zu machen, aber ich bin froh, dass wir es auch heute Morgen umgeschaltet haben. Ich bin in Brandenburg, hier ist tiefer Nebel über der ganzen Landschaft und so ganz milchig, richtig schön.
Okay, und du hast gerade schon gesagt, ihr seid irgendwie in einem alten Ferienhaus. Wie schaut's da aus? Was ist die Connection zu dem Haus?
Das ist von meiner Partnerin, die ist hier immer in den Ferien gewesen. Hier ist die Familie quasi aufgewachsen und ist einfach so über dem Luch, also so eine riesengroße Ebene quasi, wo kaum ein Berg zu sehen ist, zumindest in die Richtung, in die ich gucke. Und ein bisschen Seen rundherum, ein bisschen Flüsse. Man würde sagen, despektierlich Brandenburger Pampa, aber eigentlich richtig ehrlich, weil mitten in der Natur und einfach schön.
Genau. Das Schlechte an Brandenburg ist ja, da ist nichts, und das Gute an Brandenburg ist ja, da ist nichts.
Richtig, genau.
Also von daher, je nachdem, wie man es sieht, ne?
Genau.
Ja, cool. Ich habe ja schon gesagt, du bist von der Firma Absolut GPS, bist Geschäftsführer oder alleiniger Geschäftsführer mittlerweile?
Alleinig, mittlerweile.
Genau, und früher warst du ja, hattet ihr noch einen zweiten Geschäftsführer, glaube ich, ne? Der, mit dem haben wir ja
genau.
Auch schon mal...
Philipp kennst du ja auch
genau.
Ganz gut, genau.
Mit Philipp haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, der ist mittlerweile nach ins Erzgebirge zurück. Und jetzt hältst du alleine da die Stellung. Und erzähl doch mal so ein bisschen Absolut GPS, was kann man sich darunter vorstellen, wie groß ist das und was sind so eure Hauptthemen?
Na, wir sind mittlerweile so, je nach Saison auch 20 bis 30 Leute, also im Kern 20, 22.
Boah.
Und kommen ja, Absolut GPS ist ja wirklich von Philipp schon vor fast 20 Jahren gegründet worden und kommt wirklich so aus der Zeit, GPS-Tracks für Tourismusregionen zu machen. Also damals konnte kaum jemand was mit einem GPS-Gerät anfangen. Mhm. Und das war ganz einfaches, einfach sagt man heute, aber wirklich Touren finden und im Kern letztendlich scouten von Wegen und attraktive Wege für dann eben Gäste erarbeiten und das dann in GPS-Technologie übersetzen. Mhm. Und das ist ein bisschen auch immer unser Kern geblieben, dieses Wege finden und ganz viel Technik einsetzen. Also wir haben uns dann 2009/10 kennengelernt. Ich hatte einen Startup vorher im Bereich mobile Applikationen für Tourismusregionen. Und das passte alles ziemlich gut übereinander. Und wir haben dann eine ganze Zeit lang an der Uni in Leipzig geforscht in Richtung Bewegungsförderung, Bewegungsmangel, Geocaching-Apps entwickelt, wo wir Kinder, die mit Adipositas zu kämpfen haben, in Bewegung gebracht haben und wieder so weg von diesen ganzen Stressoren.
Okay, das heißt, das, was du gemacht hast, das war gar nicht rein Bike, aber das, was Philipp gemacht hat, schon?
Genau, das, was Philipp gemacht hat, war rein Bike plus ein bisschen Wandern und bei uns war es viel Wintersport.
Okay.
Genau. Und dann eben auch, aber auch Sommer, dann aber Wintersport in den Alpen, das deutlich nachgefragtere. Deswegen haben wir damit angefangen.
Ja, okay, cool. Und wenn du jetzt sagst, 25 bis 30 Leute, das ist ja echt ein großer Haufen. Wie beschäftigen sich die Leute? Also was macht ihr da alles?
Mittlerweile machen wir Destinationsentwicklung ganz viel im Bike-Bereich, generell Aktivtourismus, aber schon mit einem Schwerpunkt auf Biken. Und das dann aber in so einer Bandbreite von Elbe-Radweg, Tourenradfahren und dann, ich würde aber sagen, über 50% Mountainbiken. Mhm. Und von der absoluten Grundidee bis hin zur Umsetzung, zum Betrieb. Also diesen ganzen großen Bogen mit zu spannen. Wir betreiben ja auch als Managementfirma und betreuen Stoneman und haben dadurch eben im Vergleich zu anderen Unternehmen, die viel konzeptionell tätig sind, eben permanent diese Betriebsbrille auf, weil wir es eben miterleben aus der Praxis heraus, wie das Ganze funktioniert. Ja, und da sind das ne, von Marktforschung über Machbarkeitsstudien, über ganz viele Gespräche mit Naturschutz, Umweltplanung, größere Konzeptionen für Bundesländer, für Staaten. Ich bin gerade aus Südafrika zurück, mache da relativ viel. Und dann eben wirklich richtig Betrieb, Qualität, Beschilderung, mit Hoteliers sprechen, wie ich mit Bikegästen umgehe. Und ob das dann ein Trailnetz ist oder ein einzelner Trail oder ne, zum Teil auch Gravelbike-Netze, ist ganz unterschiedlich.
Okay. Ich habe dazu 1 Million Fragen, aber erst kurz, wenn du sagst, ihr macht halt vom Elberadweg bis hin zum zum Stoneman. Stoneman ist ja diese ja Eintages- bzw. Mehrtagestour, je nachdem wie fit man ist. Wer genau wissen möchte, was Stoneman ist, der kann sich auch nochmal den Podcast mit Philipp anhören, der erklärt das da relativ cool. Also so ein wie so eine Challenge, die touristisch ja ganz gut aufbereitet ist, ne, wo man sich halt wirklich da in eure Hände geben kann. Aber wie weit hoch geht das denn jetzt so vom Fahrer-Level, das Ganze, was ihr macht? Also macht ihr auch wirklich was für diese Downhill-Freeride-Leute, die in den Park gehen, oder ist es wirklich Tourenfahren vor allen Dingen?
Es ist für eine Menge wahrscheinlich das Tourenfahren, aber wenn ich auf die Mandate schaue, wir haben den Masterplan für Albstadt mitgestaltet, was ja doch ein ganzes Stück mehr Gravity-lastig ist, sprechen gerade mit mehreren Bikeparks über die Weiterentwicklung, stecken ja auch hinter dem ganzen Thema Kornberg, wo es ja auch darum geht, Fahrtechnik in allen Entwicklungsstufen zu lernen. Also es ist schon relativ breit. Und klar, ne, wenn du touristisch tätig bist, ist am Anfang, wenn du mit Destinationen sprichst, häufig das Tourenfahren erstmal das Thema. Dieser Trend allgemein Richtung mehr abfahrtlastig, mehr Allmountain, mehr Enduro, der geht ja auch an den Destinationen nicht vorbei. Das verstehen Sie schon auch. Und da ist das eigentlich ein guter Einstieg.
Und wenn du hast gerade gesagt Mandat, wie kann man sich das so vorstellen? Also Mandat kenne ich bis jetzt nur irgendwie von Anwälten oder so. Aber wie kann man sich das bei euch vorstellen?
Ein typischer Unternehmensbesprech. Letztendlich wirklich ein Auftrag, ne? Zusammenarbeiten mit Destinationen oder mit den jeweiligen privatrechtlichen Organisationen.
Das heißt aber, die Regionen oder die Destinationen kommen auf euch zu und sagen, hey, wir möchten da was machen und wir möchten euch da in der kompletten Konzeption als Partner haben.
Richtig, also es gibt verschiedene Konstellationen. Mittlerweile, ne, wir haben das Ganze im Bike-Bereich professionell angefangen, ne, vor etwa 15 Jahren. Wir haben uns ja dann viel auch engagiert dafür, dass so Standards sich etablieren. Und Kongress hast du schon angesprochen, dass man darüber einfach so ein bisschen die Breite gewinnt. Mittlerweile ist es so, dass einfach auch regelmäßig Ausschreibungen da sind, wo wir nicht unbedingt vorher schon mit dem Projekt was zu tun hatten. Und dann bewirbst du dich da drauf. Und entweder du hast ein spannendes Konzept und eine spannende Interpretation dessen, was die Menschen dort machen wollen, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass man es gewinnt und dann eine neue Zusammenarbeit hat und eine Region neu kennenlernt und ganz, ganz viele Menschen da vor Ort. Oder eben doch zum Teil natürlich nicht.
Ja, okay. Du hast ja jetzt gesagt, Kongress, das ist ja auch das, wo wir uns eigentlich so das erste Mal kennengelernt haben, oder? Ich glaube,
genau, ja.
Das war
2017 war das.
Boah, das ist schon richtig lange her, ne?
Ja, ja.
Genau, ich glaube, ich habe dann in Winterberg einen kleinen Vortrag gehalten und da sind wir dann in Kontakt gekommen. Und dieses ganze Thema Kongress, wie lange macht ihr das schon und was war so eure Grundidee, das zu tun?
Angefangen haben wir das 2015. Und unsere Idee war oder unsere Wahrnehmung, und da kommt eben dieses Touristische mit rein. Wir haben so das Gefühl gehabt, es gibt keine gute Austauschplattform, wo wir auch Leute, die vielleicht nicht so tief im Biken sind, dahin bekommen, über dieses Thema zu sprechen und in den Austausch zu kommen. Mhm. Und das waren eigentlich, das kam von mehreren Ecken. Norman kam damals, also Norman Bielig, damals noch World of Mountainbike auf uns zu, hatte auch so ein bisschen, die waren auch schwanger mit diesem Kongressthema. Wir hatten immer überlegt, wenn, dann brauchen wir, glaube ich, was unterjährig wirkt, weil ne, Kongress ist, man trifft sich, man diskutiert Themen, alle sind meistens ziemlich, ja, so eine Atmosphäre, ne, das ist jetzt geht's los, dann hast du diesen Alltag wieder.
Ja.
Und in dem Alltag ist die Gefahr, dass im Tourismus ganz, ganz viele diese Projekte gefördert sind. Und wenn die gefördert sind, hast du Fördermittelbindefristen, ne, wo der Fördermittelgeber sagt, ich gebe dir Geld, aber dann bleibt das bitte auch 5 oder 10 Jahre so. Das heißt, wenn du Fehler machst, wenn du schlecht beschilderst, wenn du den Trail schlecht konzipierst oder irgend sowas, schaffst du Tatsachen, die ganz, ganz lange wirken. Und das war uns eigentlich ein Dorn im Auge, weil wir gemerkt haben, wir kommen von so einem niedrigen Level in Deutschland, in vielen Regionen, wo die Menschen einfach ne, gerade reinwachsen ins Biken. Nicht aus der Szene heraus, aber die, die das Sagen haben in der Umsetzung. Mhm. Wir gesagt haben, wir müssen ganz, ganz schnell Standards schaffen. Wir müssen das publik machen, was gute Praxis ist. Und man kennt das aus dem Wandern, das hat echt lange gedauert und aus anderen Radbereichen und da kannst du einfach mal 10 Jahre verlieren, weil jeder alle Fehler selbst macht. Und das wollten wir gerne vermeiden und das war eigentlich der Ausgangspunkt, warum wir das Mountainbike Tourismus Forum und den Kongress begonnen haben.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also wer sitzt da im Publikum?
Ganz breit. Also da kommt der Forumsgedanke her, ne? Und unser kreisrundes Logo, weil wir eigentlich wollen, dass jeder mitsprechen kann, der an diesem Thema ein Anliegen hat. Das sind Verbände wirklich aus dem Bike-Bereich, das sind viel Regionen, viel Menschen aus kommunalen Verwaltungen, gerade wenn es so um urbane Biken geht. Das sind natürlich Unternehmen, die sowas entwickeln, Trailbuilding-Firmen, das ist Naturschutz, das ist Jagd, eigentlich das ganze Spektrum, was Interesse daran hat. Ich sag mal, Interesse kann ja auch sein, ich bin von Mountainbiken betroffen, obwohl ich das nicht will. Aber wenn du da jemanden Aufgeschlossenen hast, dann ist es total gut. Du kriegst die Menschen über die Jahre einfach in diese, ne, das ist unser Ziel immer so, konstruktive Gespräche und da ja, zu schauen, wo kann man gemeinsame Schnittflächen ausloten. Und da ist so ein Format einfach super.
Wie jetzt zum Beispiel Jäger. Also weil normalerweise würde man jetzt denken, oder grundsätzlich ist es ja oft so, dass der Jäger erstmal so ein bisschen negativ gegen Mountainbiker eingestellt ist. Aber dann gibt es trotzdem welche, die zu eurem Kongress kommen, um sich das mal anzuschauen, oder?
Genau. Und deswegen wechseln wir, ne? Wenn gerade nicht Pandemie ist, wechseln wir auch von Region zu Region. Wir waren damals im Winterberg. Immer ein Motto, als du da warst, war unsere Natur. Und weil du gerade sagst, Jäger, ne, da saß eben jemand aus dem, eine relativ führende Referentin aus dem Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen mit auf dem Podium. Und es gab da eine Podiumsdiskussion. Eine der ganz renommierten Professoren in diesem Bereich Forstwirtschaft war mit dabei. Und ja, so schauen wir, dass wir dann immer wieder auch wechseln von Bundesland zu Bundesland, Region zu Region und uns aber immer auch ein Kernthema rausziehen, auf das es jetzt gerade richtig ankommt. Mhm.
Dieses ganze Thema Biken ist ja jetzt durch Corona nochmal ja, einfach aktueller geworden oder so viele Leute sind jetzt, haben sich Bikes gekauft, haben sich auch E-Bikes gekauft, gehen damit in den Wald und man merkt irgendwie, es wollen halt sehr, sehr viele was machen. Jetzt ist halt die Frage, wie geht man damit um? Also wie gehen die Regionen damit rum? Und wer ist denn auch verantwortlich jetzt? Also auf der einen Seite werden halt ganz, ganz viele Bikes verkauft. Auf der anderen Seite gibt es aber aktuell noch relativ wenig Infrastruktur, was die Leute auch wirklich nutzen können. Wer ist da verantwortlich für?
Na, das typische Henne- und Ei-Problem, ne? Die Frage hatte ich jetzt, ne, es war ja so ein bisschen, wenn du fragst, ne, wo gehen die Leute hin? Da hat sich ja wahnsinnig viel geändert. Mittlerweile haben ganz viele Menschen verstanden, was für ein Massenphänomen Mountainbiken ist. Sodass gegenüber von vor 10 Jahren du viel leichter die Chance hast, auf jemand Aufgeschlossenen zu treffen. Und aus unserer Erfahrung ist es, ist da schon das Landratsamt eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle. Ne? Da sitzt in der Regel in irgendeiner Form eine Kreisentwicklung. Das sind Menschen, die sind erstmal daran interessiert, dass sich für diese Region, für dieses Zuhause was tut und dass das attraktiver wird. Das heißt, entweder über den Tourismus oder eben über die Kreisentwicklung zu gehen und da zu hoffen, auf jemanden zu treffen, der positiv gestimmt ist gegenüber dem Thema Biken, egal in welcher Spielform.
Aber es ist ja...
Ist es Industrie oder nicht Industrie, die da auch mit verantwortlich ist? Gut ist, wenn sie sich engagiert, aber ja, nicht ganz einfach zu beantworten, die Frage.
Aber es ist natürlich auch so, das Landratsamt, es gibt natürlich jetzt zwei Möglichkeiten, das irgendwie zu machen. Also entweder wir entwickeln was, weil wir einen touristischen Nutzen dahinter sehen, oder wir entwickeln was, weil wir die Region für unsere Leute, die dort wohnen, interessanter machen wollen. Beides hat ja irgendwie einen anderen Zweck und einen anderen Ausgangspunkt, oder? Weil beim Tourismus möchte ich halt wirklich Geschäft damit machen, und beim Region für die Leute vor Ort interessanter machen, da muss ich vor allen Dingen auf den Druck aus der Bevölkerung reagieren. Was ist da aktuell so der häufigste Punkt? Also eher das eine oder eher das andere?
Oh, pari pari, würde ich sagen. Also es ist... Tourismus, und das, wir reden häufig bei uns intern darüber, sollte das Ding Mountainbike-Tourismus-Kongress heißen, sollte das Mountainbike-Tourismus-Forum heißen. Wenn du aus dem Tourismus kommst und aus der Regionalentwicklung letztendlich, weißt du, dass die Regionalentwicklung immer beides will. Die will natürlich auch touristische Effekte mitnehmen, aber sie will natürlich auch einfach diesen Standort attraktiv machen. Das eine ist gar nicht, schließt das andere gar nicht aus. Mein Credo ist da immer: Wenn wir eine Region so schön machen, dass auch Gäste sich wohlfühlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es für den Einheimischen auch funktioniert. Wenn ich jetzt nicht sage, ich mache nur 3 Forstautobahnen und schließe ansonsten alles fürs Mountainbiken, ne, das kann es nicht sein, das ist klar. Ja. Aber das ist ja keine ehrliche Art und Weise, damit umzugehen. Wenn ich sage, ich mache wirklich ein ehrliches Mountainbike-Angebot, wo Leute sich dafür interessieren, aus 2 oder 4 Stunden Umkreis dahin zu fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, es funktioniert für denjenigen vor Ort auch.
Ja.
Und also der Trend ist eher über den Raum nachzudenken. Es gibt, ne, in Deutschland ist natürlich dieser Begriff Lebensraum völlig völlig tabu oder kaputt mittlerweile. Aber wirklich dieser Blick darauf, wie können Menschen sich da wohlfühlen, und ob sie jetzt als Gäste da sind oder ob sie dauerhaft dort leben. Mein Anspruch als dauerhaft dort Lebender ist ja im Zweifel sogar höher, weil ich dann Dinge kenne, weil ich mehr Abwechslung suche.
Es ist ja irgendwie so, dass mittlerweile fahren mehr Leute Rad wie Fußball spielen. Also das heißt, Radfahren ist in Deutschland ja wirklich, ja, eigentlich Nummer 1 Sportart oder eine der Top-Sportarten geworden. Und ich glaube, was sich halt in den letzten 2 Jahren verändert hat, ist, dass die Landratsämter oder die Regionen, die können nicht mehr sagen, naja, das ist ja einfach nur eine Randsportart. Sondern erstens werden es immer mehr, und zweitens wollen auch immer mehr Leute damit in den Wald und auf Trails. Weil auch da gibt es ja eine große Verschiebung Richtung Gravity oder Richtung Trails. Ja, meinst du da, wie kommen die Leute jetzt auf euch zu, wo die halt merken, okay, wir bekommen den Druck, oder sehen die den Druck noch nicht?
Also, es kommen viel, viel mehr, es passiert viel, viel mehr, es kommen viel mehr Leute auf, ich glaube, es gibt ja eine Reihe von Organisationen, die sich um Bike-Entwicklung kümmern zu. Wichtig ist, ne, diese Zahl mehr als Fußball, das ist ja eine, an der wir lange gearbeitet haben, dass die etabliert wird. Das ist mittlerweile normales Narrativ, das Verstehen, ne, das ist bei ganz vielen Leuten, begegnet uns diese Zahl wieder. Und die Ansprüche, die sich daraus entwickeln. Es gibt Leute, die kommen auf uns zu und sagen, wir haben hier ein Problem, weil da sind ganz viele Wanderer, wir wollen dort keine Biker. Ne? Das ist, würde ich sagen, so ein Viertel bis ein Drittel der Anfragen.
Okay.
Es kommen Leute, die sagen, ich merke, da bewegt sich richtig was, wir wollen da was machen, oder wir haben eine Initiative von vor Ort. Aber ich zweifle daran, ob das ein dauerhafter Trend ist. Auch da wieder hilft dir dann die Marktforschung, wo wir sehr klar nachweisen können, das ist gekommen, um zu bleiben. Das wird nicht wieder
weggehen. Das geht nicht mehr weg, ja.
Ne? Genau, aber da hast du natürlich schon trotzdem Leute, die sagen, Skateparks haben wir auch mal viele gebaut, und guckst du dir heute an vielen Stellen an, wenn sie nicht wiederbelebt worden sind. Und dann gibt es Regionen, die kommen und sagen, wir sind da völlig überzeugt, wir wollen das machen. Häufig ist dann dort auch, dass es einfach eine Veränderung gab, dass junge Politiker in verantwortlichen Positionen sind, dass in den Ämtern mehr unsere Generation in Verantwortung ist, und denen brauchst du das nicht mehr erklären. Da geht es mehr darum, wie machen wir das, und nicht diese Frage, ob wir es tun.
Ja, du hast gerade was total Interessantes gesagt, und zwar hast du gesagt, dass es halt bei vielen auch eine lokale Initiative gibt. So, und jetzt ist halt natürlich die Frage, wie arbeitet man dann dort solche Geschichten auf? Also, wenn es eine lokale Initiative gibt, dann gibt es schon Trails. Die sind aber ja meistens illegal oder sollen nicht verwendet werden. Kommen jetzt dann die Leute auf euch zu, also das Landratsamt, und sagt, okay, wir wollen da was machen, die Leute gibt's, wir können mit denen kostengünstig neue Trails bauen, dort, wo es erlaubt ist. Und ist das der richtige Weg, jetzt überall Locals bauen zu lassen?
Also es ist noch selten, dass man auf uns zukommt und nachfragt, okay, wie können wir die Locals nehmen und erstmal, ne, woanders bauen oder wie können wir legalisieren? Meistens ist wenn es ums Legalisieren geht, der Konflikt vorher schon relativ hochgekocht. Das heißt, es ist viel Vermittlungsarbeit am Anfang, viel runde Tische, viel Verständnis füreinander aufbauen. Und das ist häufig schon ein großer Abstand im Verständnis von politische oder verwaltungsorientierte Menschen verstehen meistens das Biken nicht und die Hintergründe, aus denen wir Biker kommen. Umgekehrt sind wir im Biken sehr hands-on, sehr praxisorientiert und verstehen manchmal nicht, wie wirklich diese Verwaltungsabläufe sind. Und da, ne, diesen Bogen zu schlagen, der ist ganz wichtig am Anfang. Und das ist das, was dann auch so viel Zeit kostet, zusammen mit allen rechtlichen Prüfungen und umweltplanerischen Prüfungen. Ansonsten, dass jeder Local vor Ort baut, hat viel Vorteil und viel Nachteil. Der Vorteil ist, ne, du hast natürlich eine ganz andere Teilhabe. Der große Nachteil ist, dass die Gefahr besteht, dass jeder Local für sich selber das baut, was ich am liebsten fahren möchte. Und damit das Angebot sehr spitz wird und eben nicht für eine breitere Masse funktioniert. Und mit breiterer Masse meine ich jetzt erstmal auch nur innerhalb des Mountainbike-Kreises. Ne, wenn das einfach zu selektiv ist, zu wenig zugänglich, dann auf der einen Seite sprechen wir damit gegen das Narrativ, dass Biken so ein Massenphänomen ist. Und dann kommst du ja dahin, dass du sagst, die Trails müssen auch so gut gebaut sein, dass sie dauerhaft halten. Es hilft uns nicht, mehr Trails zu haben. Ich sage immer, wir brauchen mehr gute Trails. Wir brauchen definitiv mehr Quantität, aber wir brauchen auch viel mehr Qualität. Und zwar so, dass sie über viele, viele Jahre bleibt. Weil sonst haben wir in 4, 5 Jahren die Situation, dass überall die Infrastruktur bröckelt und die Gegenseite sagt, und ich sage jetzt mal bewusst Gegenseite, wir haben es euch ja gesagt.
Ja.
Und das darf uns nicht passieren.
Ich sehe das halt jetzt eben gerade auch vor allen Dingen bei uns in der Region, die ganz lange extrem gegen Biken waren, und jetzt auf einmal so, ja, okay, lass uns ganz schnell was realisieren, weil sie merken halt, okay, der Druck wird groß, es gibt halt überall neue Trails. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, die Trails, die heute gebaut werden, zumindest die Trails, die ich gerne fahre, die sind halt nicht mehr, wir stellen uns mal 2 Jahre in den Wald und schaufeln irgendwelche Riesensprünge, sondern es sind halt irgendwelche Trails, die du gehst mit der Hake durch den Wald, hakst es ein und fährst den Trail dann ein. Also das heißt, es werden viel, viel schneller Trails gebaut, weil einfach die Arbeit gar nicht mehr so dahinter steckt, weil sich dieser Style vom Radfahren so ein bisschen geändert hat, oder? Das heißt, die Leute kommen gar nicht mehr so richtig, also das Landratsamt kommt gar nicht mehr so richtig hinterher. Wenn die einen Trail zusperren, da ist so viel Arbeit in diesem einen Trail, ja, dann hören die Radfahrer bestimmt auf. Die fangen jetzt nicht an, nochmal irgendwo was zu bauen. Sondern, ne, der Druck ist halt einfach viel größer, dass ich mache einen Trail zu und 3 neue entstehen. Und jetzt sieht man halt, die sagen, okay, dann, ihr habt hier ein Gelände, baut da was. Und ich kann sagen, in Lichtenfels bin ich sehr, sehr überrascht, dass die Leute, die dort gebaut haben, es, finde ich, extrem gut verstanden haben, eben nicht das, was du gesagt hast, für sich zu bauen, sondern für alle zu bauen. Also die haben sehr, sehr einfache Trails am Anfang gebaut, wo die anderen Locals, die jetzt vielleicht nicht mitgebaut haben, gesagt haben, ja krass, aber was sollen wir damit? Das ist ja voll langweilig, so eine blaue. Wir wollen ja irgendwelche Kicker. Und trotzdem haben sie es geschafft, so einfache Trails zu bauen. Und mittlerweile fahren da wirklich, ja, Leute mit, ich sag jetzt einfach mal so Schutzblechen am Rad, ne? Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen, fahren diese blaue Linie runter. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich erreichen möchten, oder? Und an anderen Stellen ist es so, die haben auch ein Grundstück zur Verfügung gestellt bekommen. Und das Erste, was sie gemacht haben, sind riesen Kicker in den Garten oder in den Wald zu stellen, wo wahrscheinlich irgendwie aus dem Umkreis 5 Leute drüber springen können. Also wie schafft man das denn, das wirklich so auch unterm im Auge zu behalten, dass genau das eben nicht passiert, sondern eher so wie bei uns daheim. Dass es einfach eher für die Sonntags-Mountainbiker ist.
Ich glaube, durch viel Austausch und ein Stück weit auch durch Vertrauen. Wir haben letzten Donnerstag gerade eine Runde gehabt in Sachsen. Wir betreuen ja diese Entwicklung in Sachsen ein Stück weit mit der Netzwerkstelle für Mountainbike-Tourismus und haben da bewusst einen Szeneabend etabliert, der digital stattfindet. Und ich war baff, wie pragmatisch, wie zielorientiert und genauso wie du es von dir zu Hause erzählt hast, da die Diskussion mittlerweile ist und wie sehr sich da auch die Ansprüche an Mountainbiken von denen, die wirklich was bewegen wollen, verändern. Du hast natürlich die Kicker bauen wollen und da vor allem an sich denken, aber ich glaube, das funktioniert dann meistens nicht, dass solche Menschen wirklich das Grundstück in der Menge bekommen. Und da hilft einfach gerade dieser Generationsumbruch. Ich glaube, der Generationsumbruch ist auch im Biken. Ne? Der ist nicht nur in der Verwaltung. Und da inklusiver zu denken und zu schauen, wie nehme ich alle mit, bin ich eher überrascht, wie toll sich da das auch aus der Gruppe der Initiierenden bewegt. Wenn du schaust auf die vielen Vereine, die gerade entstehen, ich meine, das ist ja brutale ehrenamtliche Arbeit und viel mehr Freizeit hast du dann nicht. Ja. Und irgendwann kommst du in die Situation, gar nicht mehr biken gehen zu können, weil du dich so sehr um den Verein kümmern musst. Ja. Ne? Also häufig tragen das ja wenige richtig, richtig engagierte Leute. Und meistens sind die Leute dann auch so, wie du es beschreibst, dass sie andere mitnehmen wollen und merken, dass sie dadurch viel, viel erfolgreicher sind. Und dann kannst du ja immer noch selektiver bauen mit der Zeit.
Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, oder dass man versteht, erst einfach bauen, möglichst viele Leute mitnehmen und dann, wenn man das Vertrauen gefunden hat oder das Vertrauen von der Region bekommt, dann kann man halt auch ein bisschen was Spannenderes bauen, oder?
Genau. Also das ist das, was wo wir eigentlich in jedem Prozess früher oder später hinkommen. Dieses eine Wort Vertrauen. Vertrauen und Wertschätzung, dieses aufzubauen und das ist eine Haltung, die du selber mitbringst als Projektinitiator. Nicht mit so einer Anspruchshaltung, ich muss das aber kriegen und wir haben einen Anspruch darauf, sondern nee, wir beweisen uns, dass wir einen Platz haben, und wir erklären das auch gerne ein drittes oder ein viertes Mal. Da muss man sich nicht abbügeln lassen, aber diese Grundhaltung zu haben, mit Geduld was aufzubauen und zu sagen, ja, wir sind überzeugt davon, wir machen was Gutes für die Region und deswegen darf man uns auch ein Stück Weg oder ein Grundstück anvertrauen. Ich glaube, das bringt einen relativ weit.
Und wie, also jetzt ist es natürlich so, Region A kriegt quasi so wie so einen kleinen Bikepark, Region B kriegt wie so ein Trailcenter. Jetzt möchte Region C natürlich auch irgendwie da jetzt nicht komplett hinten dran sein und so die Schnarchnasenregion werden. Jetzt haben die auch so einen Biker da, der vielleicht ja auch was machen kann. Und der hat auch schon gesagt, er würde gerne was bauen. Aber der Bürgermeister, die Leute vom Landratsamt, die haben halt überhaupt gar keine Ahnung, wie so ein Trail ausschaut. Und die lassen sich jetzt erstmal von dem Biker vor Ort sagen, naja, klar, wir kriegen das schon hin. Weil da sind wir ja wieder bei dem Thema, okay, wir können jetzt hier Fehler machen, die Auswirkungen auf die nächsten 10 Jahre oder so haben. Wie kann man die Leute besser mit an die Hand nehmen und die auch informieren, was wirkliches Mountainbiken ist? Also was wirklich benötigt wird?
Zum einen sind die Ämter jetzt schon auch kreisübergreifend und ne, hier in deinem Beispiel gemeindeübergreifend im Austausch. Da würde ich ein bisschen drauf hoffen. Ich meine, wenn der lokale Biker nicht gut informiert, eigentlich müsste es von dem ausgehen, der initiiert. Ansonsten.
Aber der möchte ja erstmal für sich was bauen. Der möchte ja gerne, dass seine Trails, die er schon gebaut hat, jetzt entweder legal sind oder der möchte jetzt nicht als allererstes mal eine blaue Linie bauen, wo er ja eigentlich gar keinen Bock hat, runterzufahren.
In deinem Extrembeispiel wüsste ich jetzt auch nicht, ne? Also wäre meine Hoffnung, dass irgendeiner der Verantwortlichen früher oder später über Informationen, über Leitlinien, über sowas wie unseren Kongress, ne? Ich meine, jetzt am 25. Mai geht es um gute Wege. Geht nur darum, wie komme ich von der Idee zum Trail, wie mache ich das gut? Ne? Über solche letztendlich Ressourcen stolpert. Der DAV macht da viel, die DIMP macht da viel. Also die Informationen sind ja da draußen.
Aber ihr geht nicht aktiv auf irgendwelche Regionen zu und sagt, hey, wir möchten jetzt gar nicht erstmal was mit euch verdienen, sondern Aber das hier ist so ein Leitfaden, wenn ihr was machen wollt, so sollte das ausschauen. Wenn ihr dann noch weitere Fragen habt, kommt gerne zu uns. Wir verdienen sehr gerne Geld mit euch, aber erstmal geht es uns darum, euch zu erklären oder euch so ein bisschen zu zeigen, was ist denn im Biken überhaupt benötigt, und diese Info kostet jetzt erstmal nichts. Weil ich habe mit dem Landratsamt zusammengesessen, und da lag ungefähr, in jedem Landratsamt lag ein Katalog von Velosolution. Klar, die möchten jetzt erstmal was verkaufen, aber genauso könnte man ja auch eine Broschüre machen, wie schaut so eine Bike-Entwicklung aus? Und das sind quasi so die ersten Steps. Wir haben vielleicht noch ein YouTube-Video dazu, und das geht erstmal an alle Regionen raus, dass genau diese Fehler nicht entstehen, oder?
Ja, das ist ja so ein bisschen das, was hinter der gemeinnützigen Arbeit beim Mountainbike Tourismus Forum steckt. Mhm. So eine Initiative wie Bike Spirit, die wir da zurzeit haben, wo wir versuchen, auch die Industrie mit einzubinden, die zielt ja genau auf sowas mit ab, zu schauen, wie können wir Rechtslage klären, wie können wir allgemeinverständlich für jemanden, der mit Biken nichts zu tun hat, das aufbereiten. Wir werden den Kongress jetzt auch so machen, ne? Dadurch, dass es digital ist, hat viele Nachteile, hat aber eben auch den Vorteil, du kannst es aufzeichnen, du kannst Leute von weltweit dazu holen und du kannst es danach eben auch Netflixen und dir immer noch angucken, ne? Und kannst dir eben auch nur die 5 Minuten angucken, die wichtig sind. Und damit halt viel mehr noch nach draußen zu senden. Also wir sind ja gerade an so einem Kipppunkt, ne? Es gibt Themen, die beginnen uns selbst zu langweilen, weil wir sie schon über 10 Jahre vielleicht hoch und runter kauen. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es anfängt, so langsam in der Breite anzukommen. Und es ist aus meiner Sicht da so wichtig, die nächsten 10 Jahre genau das weiterzumachen, ja, und uns nicht selbst zu langweilen, weil wir ansonsten unseren Erfolg verlieren würden, für den wir so lange so hart gearbeitet haben.
Ja, ich glaube, das...
Und klar, ne? Sowas wie Schneestern, ne? Schneestern, logisch, ne? So ein Verteiler ist super, und wenn ich da was versenden kann, auch das gibt ja Anlass, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und dann nach weiteren Informationen zu suchen.
Ja. Ja, ich finde es halt, total spannend, was ihr macht und wie ihr die Leute halt an die Hand nimmt. Und bei den ganzen Sachen, die ich von euch gesehen habe, da kommt halt wirklich was Sinnvolles bei raus. Und ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, es wäre halt einfach geil, also ihr könnt euch halt nicht teilen, ihr seid 25 Leute, das ist halt schon einfach ein Riesenapparat, und ihr könnt halt nicht noch mehr Leute erreichen, aber es wäre halt einfach so geil, wenn man halt noch mehr Leute erreichen würde, oder?
Klar, aber da können ja alle mitmachen, ne? Also die, vielleicht müssen wir da auch differenzieren, ne? Absolut GPS sind diese 20 bis 25 Leute, das Mountainbike Tourismus Forum sind 4. Und deswegen arbeiten wir da mit vielen anderen Verbänden zusammen, verarbeiten in Arbeitskreisen wie nachhaltige Entwicklung und so. Und versuchen einfach, diese Themen nach draußen zu bringen. Klar, können da viele in die Verantwortung noch gehen. Wie gesagt, eine Reihe von Industriepartnern sind dabei, eine Reihe von Regionen, und versuchen da, sich selber zu engagieren. Aber dann ist es auch ein bisschen eine Frage der Zeit. Also ich muss ja sagen, ich habe da viel Vertrauen da rein gewonnen, einfach Schritt für Schritt auf diesem Pfad zu bleiben oder auf dem Trail und darauf zu vertrauen, dass sich das gut entwickeln wird.
Ja, wollen wir es hoffen. Also ich glaube auch, wie du ja schon gesagt hast am Anfang, ich sehe das auch so. Also die Leute, die sich da jetzt engagieren, die sind halt einfach... Das sind halt sehr bewusste Leute, oder? Die halt wirklich mittlerweile wissen, okay, also im besten Fall haben die selber noch Kinder, dass die halt sagen, okay, ich mache das gar nicht für mich, sondern ich mache das vielleicht für meine Kinder, und damit mache ich es natürlich auch für jeden anderen. So, und das ist das ist halt einfach so eine Generationssache, wie du es ja gesagt hast. Also die Mountainbiker werden ja auch einfach immer älter und dadurch halt auch wissen die, was die in ihrer Jugend hatten, und wissen auch, was vielleicht jetzt auch gefragt ist. Das ist schon cool.
Ja, absolut. Und es sind ja letztendlich Verhandlungsprozesse, die am Biken gerade stattfinden. Ne? Das ist, wir haben lange nicht darüber gesprochen, wie wir die Wege da draußen, für wen die alle da sind. Und Biken wird jetzt manchmal wahrgenommen als das neue Phänomen, was es ja gar nicht ist.
Neue Phänomen seit 30 Jahren.
Ja, genau. Und dann brechen daran Konflikte auf, wo man einfach lange nicht miteinander im Gespräch war. Und das auszuhalten kostet manchmal Kraft, aber wenn du so bewusste Leute hast, wie du das gerade beschrieben hast, dann kann das für eine Region wirklich auch eine Verjüngung bedeuten und viel Tolles entstehen.
Ja. Jetzt ist es so, jetzt haben wir diese Leute, die halt extrem motiviert sind, da was für die Jugend oder aber auch für alle Biker auf die Wege, auf, auf die Beine zu stellen. Die bauen da in ihrer Freizeit Trails. Jetzt hast du gesagt, teilweise sind die Leute dann wirklich so da eingebunden, dass die gar nicht mehr selber Rad fahren können. Aber die verfolgen die gute Sache. Und jetzt kommt, jetzt entstehen da mehrere Trails und die Region wird bekannter für Radfahren und irgendwann kommt das Landratsamt oder die Tourismusregion und sagt, hey cool, wir haben doch da jetzt so geile Wege, lass doch jetzt damit Geld verdienen und das bewerben. Denkst du, das ist ein Problem? Also, dass auf der einen Seite ja auf ehrenamtlicher Arbeit alles das gemacht wird und auf der anderen Seite wird es dann aber von Richtung Tourismus und Richtung Geld verdienen gemünzt?
Also wenn ich es mir einfach aneigne, halte ich es generell mal grundsätzlich für ein Problem, ganz klar. Die Erfahrung zeigt, es funktioniert nur dann wirklich gut, wenn man einen Konsens findet vor Ort und wenn man gute Kompromisse findet, wo sich jeder wiederfindet, ne? Wo sich die wiederfinden, die es vielleicht ehrenamtlich gebaut haben und wo die Interessen auf der anderen Seite vielleicht auch touristisch oder politisch oder eben auch von anderen Zielgruppen erfüllt werden. An sich, ich meine, das ist ja ein typischer Zeitpunkt, den wir gerade erleben. Ganz, ganz viele Sportarten oder auch andere Bewegungen haben das erlebt, dass sie von einer kleinen Gruppe von Enthusiasten irgendwann so interessant wurden für eine große Gruppe. Ich meine, wenn ich Apple-Jünger war vor 20 Jahren, da war ich in einer kleinen Gruppe unterwegs. Dann gab es irgendwann dieses Ziel von Jobs, wir wollen bis 2013 auf jedem Wohnzimmertisch liegen. Ja. Und das hat natürlich auch Leute rausgetrieben. Ne, von Apple, die sagen, Gottes Willen,
überhaupt nicht mehr mein Ding. Das ist nicht mehr mein Apple. Ne?
Richtig, genau. Auf der anderen Seite guckt die Industrie für die gutes Geld damit. Also von das Mountainbiken per se nicht kommerziell wäre, kann man nicht behaupten. Mhm. Und dann ist aus meiner Sicht, wenn man sagen kann, wir schauen, wie wir gut auch für ein Steueraufkommen zu Hause dafür sorgen. Oder wenn du wieder dieses Beispiel Fußball nimmst, schau in dieser Republik, was Fußball für wirtschaftliche Effekte hat und was das aber vor Ort dann eben auch für Vorteile haben kann für Integration, für Inklusion, für Kinder-Jugendarbeit. Ich glaube, es ist wirklich die Frage immer, aus welchem Grund macht man es? Ne? Was ist das Warum und was hat es dann für, wenn ich jetzt das öffne in deinem Beispiel und sage, jetzt holen wir mehr Gäste hierher, wie profitieren denn die Einheimischen davon? Haben wir dann mehr Trails? Haben wir dann auf einmal mehr Möglichkeiten? Oder wird was investiert in ein Kinder- und Jugendzentrum oder in Ausbildung, in Fahrtechniktraining oder sowas? Also ich glaube, einfach da gut drauf zu schauen, dass dann die Menschen, die es vor Ort getrieben haben und die es aufgebaut haben, davon wirklich profitieren. Dann kann eine runde Lösung draus werden.
Ist das, was ihr den Regionen auch gleich schon mit an die Hand gibt, diesen weiteren Step?
Jede Zeit unbedingt. Also wir schauen immer darauf, ne? Das eine ist jetzt das kurzfristige Legalisieren oder kurzfristig Konflikte lösen, aber wichtig ist doch eigentlich, was in 15 Jahren passiert und wie sich das entwickelt, dass das eine langfristige Perspektive hat. Weil, also das ist für mich deshalb auch so wichtig, weil gerade wegen der Förderung ist zwar auf der einen Seite viel auch im ländlichen Raum oder im urbanen Geld da, aber häufig eben Geld für eine Anschubfinanzierung. Und wir schauen ganz stark auf dieses Thema Betriebsmodelle. Wie organisiere ich, dass dieser Trail gepflegt wird, dass der gewartet wird und sowas. Weil du sonst zu häufig erlebt hast, dass das abbricht. Dass am Anfang mehrere hunderttausend da sind, dann wurde gut gebaut, aber keiner hat, jetzt mal ganz salopp formuliert, bedacht, dass ich diesen Trail pflegen muss. Und die Infrastruktur geht mir halt kaputt. Oder darauf geschaut, was passiert denn, wenn ich ein hohes Volumen auf dem Trail habe. Wenn du das nicht ordentlich angehst, und deswegen musst du das ganz zeitig mit verankern und darüber reden, dann funktioniert das aber in der Regel auch gut.
Ja, es ist schon sehr spannend, weil du hast halt eben auf der einen Seite, dass Leute versuchen, sich da zu engagieren und dann halt was auf die Beine stellen und auf der anderen Seite eben diese Fördermodelle, wo halt Leute oder Landratsämter oder die Politik sich wirklich große Mengen an Geld holt und dann einfach mal was hinbaut, was aber gar nicht, wo es einfach gar keine Community drumherum gibt und dann ist es das, was du gesagt hast, dann versauert so ein bisschen, ne? Dann geht's kaputt und keiner pflegt irgendwie. Und so eine, wenn man das, es ist relativ selten, dass es so eine, dass das so Hand in Hand geht, oder? Oder wird das mehr?
Da würde ich fast eine Lanze brechen wollen. Das wird viel, viel mehr. Und am Ende sind das Menschen, also ich finde, wir müssen aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, die Landratsämter, die Politik. Das sind ja Menschen, die sind stark für ihre Region engagiert, ne? Mhm. Und machen das aus ihrer Sicht Beste für diesen Raum. Und ich meine, es ist, wir sind in einer Demokratie. Es gibt ganz viele Möglichkeiten für Teilhabe und für mich dort engagieren. Deswegen, es geht für Verwaltung nicht ohne Fachleute und ohne die lokalen Experten oder diese lokalen Initiatoren. Also ich erlebe das, muss ich sagen, viel, viel mehr Hand in Hand, als dass irgendwo weiße Elefanten hingestellt werden und dann kommt klar, weil das ist, was das, also das ist eher gelernt worden über die Jahre, dass das nicht funktioniert.
Ah, das macht sehr sagen, viel, das macht tatsächlich sehr viel Mut, was du sagst. Mhm. Weil, ich denke mal, ich, aber viele andere, die haben das vielleicht nicht so im, weil wir natürlich nicht so den täglichen Austausch mit den Leuten haben, aber die haben das vielleicht nicht so im Blick, dass das wirklich so weit vorwärts geht, wie du sagst, und dass das so Hand in Hand geht.
Und weil ihr lange dabei seid, Tobi. Das ist was, jemand, der jetzt frisch dazukommt, der sich für Mountainbiken vorher nicht engagiert hat, aber jetzt, ne, dieser Familienmensch ist und sagt, ich will jetzt hier was machen. Der hat diese Tippeltappeltour durch die Institutionen über die Jahre und bei manchen Leuten über Jahrzehnte nicht erlebt. Und da ist ganz, ganz viel Aufbauarbeit passiert. Und das, was du jetzt beschreibst, wo vielleicht auch manchmal Ablehnung war oder Unverständnis, das ist trotzdem so ein Fall von steter Tropfen höhlt den Stein. Wir sind einfach 2022 an einem anderen Zeitpunkt als 2012 oder noch 2015. Mhm. Du kannst es wirklich nachzeichnen, wie sich Haltungen verändern, wie das offener, wie das durchlässiger wird. Und das ist auch das, was mir so Mut macht, diese Entwicklung zu beobachten. Und wenn ich die nach vorne projiziere und weiß, was alles noch kommt, glaube ich, wird es immer leichter werden, gute Infrastruktur umzusetzen, die den Menschen vor Ort wirklich was bringt.
Was zählt denn für dich zu guter Infrastruktur? Also natürlich die Trails, aber was siehst du noch da oder zählst du noch darunter? Was muss es geben?
Kommt jetzt sehr darauf an, was ist der Anspruch, ne? Also was ist der Anspruch für die Region für, oder ne, wie groß ist der Kreis?
Ja, mach doch mal so zwei Beispiele vielleicht, genau.
Genau, ne? Wenn es der Home Trail ist, dann ist es sicherlich rundherum alles, was du an Infrastruktur, ich sag mal ganz einfach, wenn du an den Fußballplatz denkst, dass du in irgendeiner Form ein vernünftiges Vereinsheim hast oder sowas, auch wenn wir das im Mountainbiken hübscher formulieren und attraktiver gestalten würde, aber am Ende geht's ja darauf zurück, ne? Auf so eine einfache Infrastruktur, wo ich wirklich zu Hause bin und wo ich mal auch zusammensitzen kann und an den Rädern schrauben kann und so. Also das Einfache, wenn ich auf das ganz Große denke, für Sachsen beispielsweise verfolgen wir eine Clusterstrategie. Da sagen wir, wir müssen sehen, dass wir komplett den Nachwuchs, komplett den Alltag mit reinbringen, dass wir schauen, wie ist Radverkehrsplanung, dass die immer auch mitdenkt, wo ist der Ansatzpunkt, dass ich von den Radnetzen in die Mountainbike-Netze einsteigen kann. Wie können wir die Radindustrie mit reinholen? Wie können wir Forschung, dazu holen? Wie können wir mit den Hochschulen zusammenarbeiten? Wo du sagst, du versuchst halt in einem kleinen Umkreis, so viele Menschen, die vielleicht ein Stück weit bike-fern sind, aber auch nicht total bike-fern sind, mit in dieses Thema reinzuholen und ganz, ganz viele Vorteile für alle zu generieren. Und dadurch, dass dann, ne, man permanent, Cluster funktionieren ja darüber, dass viel Nähe da ist und man permanent im Kontakt ist und neue Ideen entstehen. Das ist so die große Vision, wo ganz, ganz viel auch, ne, wir sagen im Tourismus Leistungsträger, ne, also letztendlich Hoteliers, Gastronomie, aber auch die Tankstelle, Radshop sowieso, der Bäcker profitieren. Ne, das sind so die direkten Wertschöpfungsketten. Ja. Aber zu schauen, wie komme ich in die Schulen, wie kriege ich das hin, dass ich einen Bikepool habe oder sowas. Da ist so viel, wo du von allen Seiten diese Pflanze Mountainbiken hegen kannst und stärker verankern kannst. Du musst dahin kommen, dass irgendwann völlig selbstverständlich für eine Region Standortmarketing mit Mountainbiken gemacht wird. Das völlig klar ist, wenn ich Investoren gewinnen will, ich gewinne die auch dadurch, dass ich diese modernen Bilder habe vom Mountainbiken, weil ich weiß, es passiert und das passt für junge Familien. Mhm. Okay. Und vielleicht, wenn ich da noch ein was ergänzen
darf. Ja, sehr gerne.
Das ist übrigens was du sehen kannst und weswegen ich beim Mountainbiken so überzeugt bin. Wenn du ab 2018 in die Werbung guckst, siehst du, wie auf einmal bei Autowerbung und sonst wo Mountainbiken eine Rolle spielt, in den Massenmedien. Mhm. Und dann weißt du, der Kipppunkt ist gekommen. Und das haben wir immer gesagt, wenn wir jetzt so weit kommen, dann haben wir einen riesengroßen Schritt geschafft, alle gemeinsam als Biker. Und deswegen bin ich da auch so zuversichtlich für die Zukunft. Mhm.
Das, was du jetzt quasi nochmal gesagt hast gerade, wie kommen wir in die Schulen oder wie machen wir das dann halt auch attraktiv? Das heißt, eine Region, die vielleicht auch Fachkräftemangel hat, bewirbt sich dann quasi auch mit so jüngeren Sportarten oder mit Infrastruktur für jüngere Sportarten um neue Fachkräfte. Also kann man das auch sehen, dass das so ein Teil der Weiterentwicklung dort ist?
Klar, also wenn es ehrlich ist, ne? Also wenn es funktioniert, ne? wenn das Sachen ländlicher Raum, ich will jetzt keinen nennen, vielleicht eine Region, die eher am Rand war, die wo es wirtschaftlich nicht vorangeht, wenn die in dieses Thema Mountainbiken so investiert, dass du sagst, als gut ausgebildete Fachkraft, ich bin bereit, dahin zu ziehen, weil ich die Arbeit habe und einen wirklich guten Arbeitgeber, dann aber auch eben nicht eine Stunde von der einen Seite von München an die andere Seite von München pendeln muss, um mir die Wohnung zu leisten, sondern direkt auf den Trail nach der Arbeit gehen kann. Und wenn das funktioniert, klar ist das ein Argument für Fachkräfteansiedlung und für, also nicht die Fachkräfte kommen, wenn die Ansiedlung der Firmen funktioniert. Aber das ist was, also diese Karte wird ganz bewusst gespielt und deswegen denke ich auch, wir müssen diesen Weg gehen, wenn wir in der Breite gute Bike-Infrastruktur wollen, müssen wir schauen, welche positiven Effekte können wir für die Gesellschaft insgesamt, die nicht nur fürs Biken sind, bewegen. Weil wir das können, dann ziehen wir ganz viele Leute auf unsere Seite, die an sich sich fürs Biken nicht interessieren, aber die sich für die positiven Effekte des Bikens interessieren.
Mhm. Okay. Ja, ist super spannend. Also das ist auch nochmal ein Thema, was, während wir reden, arbeitet jetzt gerade so die ganze Zeit in meinem Kopf und es ist total interessant zu sehen, wie viel das Biken eigentlich ja auch für eine Region tun kann. Weil wir denken ja immer nur so, geil, ich will einen Trail und da will ich runterfahren. Weißt du, nee. Aber es hat halt einfach so viel mehr drumrum und natürlich, ich weiß viel davon, aber trotzdem vergisst man es auch immer mal wieder und man weiß gar nicht, wie viel Schlösser dieser Schlüssel aufschließt, den man da irgendwie in der Hand hat. Und das ist, ja, das ist irgendwie super spannend. Wenn man über eure Website geht, dann fällt vor allen Dingen ein Wort auf, was, glaube ich, erklärt werden muss. Vor allen Dingen, was mir mal erklärt werden muss. Und zwar das Thema Machbarkeitsstudie. Was ist das und wie sieht sowas aus?
Ich hätte jetzt gedacht, das Wort Stakeholder. Tatsächlich.
Das kenne ich tatsächlich, aber...
letztendlich die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass die Idee, ne, also ganz häufig ist es so, es gibt eine Projektidee. Ne, es gibt diese Idee für den Trail, der an der Stelle XY durch den Wald gehen soll. Und jetzt kannst du relativ schnell dir über eine Reihe von Quellen, sei es Geoinformationssysteme, also Datenbanken, die Geoinformationen haben, zum Beispiel über Naturschutzgebiete in den verschiedenen Schutzklassen, gibt Artenschutzdatenbanken und so weiter. Also du kannst ganz, ganz viel Layer quasi an Informationen über eine Region legen, um zu schauen, kann das, was du als Grundidee mal hattest, was auf den ersten Blick vielleicht spannend aussieht, in diesem Wald oder in dieser Fläche einen Trail zu bauen, ist das denn überhaupt möglich? Ergibt das einen Sinn? Und das jetzt aus verschiedenen Aspekten zu beobachten, zu schauen, ist es rechtlich möglich? Ist es für andere Zielgruppen oder andere Interessensträger an diesem Raum möglich? Ne? Was hält die Jagd davon? Mhm. Was hält Voss davon im Sinne von, wie sie dort vielleicht die Waldbewirtschaftung machen? Was sind Vorstellungen, die die Region generell hatte in ihrem Landschaftsentwicklungsplan und so? Das alles mal übereinander zu legen und so eine Grundabsprache zu haben von, okay, nette Idee, Tobi, aber jetzt klopfen wir das mal alles in der großen Runde ab und schauen, ob das denn realistisch ist, hier zu einer Umsetzung zu bekommen. Mhm. Das macht eigentlich eine Machbarkeitsstudie. Und ne, wenn du weißt, dass ein Bikepark locker mal 5 bis 10 Jahre dauern kann in der Umsetzung und auch in Trails, das ist einfach beim Mountainbiken, dauert das alles ein Mühe länger als bei anderen Aktivitäten, du da auch 3, 4 Jahre mal leicht sitzen kannst, dann macht es wahnsinnig viel Sinn, das relativ zeitig alles mal übereinander zu legen und so diese Grundperspektiven einzuholen. Aber das ist vor allem auch ein kommunikatives Instrument. Du holst damit alle mal an den Tisch und sagst, lasst uns mal darüber nachdenken, wie und ob das gehen kann. Und dabei redest du die ganze Zeit eigentlich über, ne, Haltungen, Einstellungen zum Biken, über die Effekte, über die wir gerade geredet haben und sowas. Und öffnest für viele Menschen, die bisher damit keinen Kontakt hatten, erstmal diese Welt des Bikens und seiner ja, vieler tollen Auswirkungen.
Okay, das heißt, es ist wirklich so das allererste, was man eigentlich macht, bevor man vier Jahre einmal überall hinläuft und dann merkt, ja, also es wäre jetzt alles Genehmigungs, also es wäre jetzt okay, nur da geht's halt einfach nicht.
Genau, also es ist ein planerisches Instrument, das ist ja so ein Ding. Der Vorteil von so einer professionellen Begleitung ist, sie hat erstmal vor Ort noch kein besonderes Interesse, ne? Also du bist nicht Partei, deswegen kannst du solche Prozesse leichter moderieren. Auf der anderen Seite, es gibt durchaus auch Regionen, wo es wirklich Locals, die sehr gut aufgestellt waren, die gute Verbindungen hatten, von allein gewuppt haben und eben diese Tippeltappeltour, die du gerade beschrieben hast, durch die Ämter gemacht haben, vielleicht auch wirklich auf offene Türen gestoßen sind und das dadurch alleine hingekriegt haben. Also ich will nicht sagen, dass eine Machbarkeitsstudie immer das ist, was als allererstes unbedingt gemacht werden muss, aber es ist ein ganz häufig beweist sich ein sehr, eigentlich auch ein Zeichen dafür, fällt mir dabei gerade auf, dass du in deiner Arbeit für den Trail schon relativ viel richtig gemacht hast. Denn wenn die öffentliche Hand erstmal das Geld in die Hand nimmt, eine Machbarkeitsstudie zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja offensichtlich groß, dass es sich lohnt, mal 10, 20, vielleicht auch 30.000 Euro zu investieren.
Ja.
Und dieses Geld überhaupt auszugeben, ne? Das ist ja dann kein, aus der Machbarkeitsstudie kommt in der Regel nicht raus, dass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, sondern es kommen eben mehrere Optionen aus und vielleicht ein weiterentwickelter Kompromiss und wir, ne, der Konkretisierung deiner Idee kommt man damit einen Riesenschritt näher.
Okay, also das ist, ja, ist spannend. Wie oft führt ihr sowas durch und geht ihr dann auch mit verschiedenen Leuten wirklich durch den Wald, guckt, was schon da ist? Wie lang dauert so eine Machbarkeitsstudie?
Kommt drauf an, wie groß der Druck ist, aber also, ne, es gibt Anfragen, das soll in einem Vierteljahr passieren, da musst du es mit einem großen Team machen, aber es ist, wenn du möchtest, dass Leute wirklich auch die Gelegenheit haben, nachzudenken und ihre Haltung zum Biken zu verändern, dann würde ich immer sagen, ein halbes Jahr ist deutlich besser oder ein Dreivierteljahr. Manchmal, ne, also wenn du einfach jemanden hast, der sagt von Anfang an, jetzt bin ich schon dreimal von Bikern überholt worden, ich kann die einfach nicht leiden. So jemand kann dir solche Runden sprengen.
Ja.
Das kann dir so eine Idee kaputt machen. Und da brauchst du einfach Zeit, dass sich da Haltungen und Interessen verändern können, dass du mit dem auch ein Hintergrundgespräch führen kannst, in den Wald gehen kannst, vielleicht auch mal Fahrrad fährst zusammen und dich einfach kennenlernst. Das ist dieses Thema, was wir vorhin hatten, Vertrauen aufbauen. Das entsteht nicht über Nacht und nicht mit einem Fingerschnipsen, weil ich sage, ich will das jetzt aber. Sondern das ist, ja, das ist wie ein Partner kennenlernen und das Beziehungsmanagement. Ja. Was auffällig ist, es ist eigentlich nie, ich kenne keinen Fall, wo eine Machbarkeitsstudie passiert ist, ne, die ernsthaft war, wo danach gesagt wurde, hier geht gar nichts.
Okay.
Also das ist uns noch nicht untergekommen und ja.
Auch das ist ja eine also, sehr...
Wir haben eigentlich immer parallel mehrere Machbarkeitsstudien laufen.
Ja, auch das ist ja eine sehr gute Info, dass halt eigentlich meistens was geht.
Ja,
ich möchte noch mal,
nicht weggehen, sich nicht wegschicken lassen.
Ich möchte nochmal einen harten Cut hier machen und tatsächlich auf unser letztes Thema zu sprechen kommen. Und zwar ist das Thema Südafrika. Weil du wir wollten eigentlich ja schon vorher aufnehmen, du warst aber irgendwo im Busch. Und dann bist du wiedergekommen und hast gesagt, ja, du hast halt irgendwie, das ist so dein zweites Zuhause. Und mich hat einfach interessiert, was ist die Connection dazu und wie sieht es da auch biketechnisch aus?
Die Connection geht mittlerweile 22 Jahre zurück. Ich habe meinen quasi Ersatzdienst erst in Namibia machen wollen und dann ein Praktikum in Südafrika gemacht und damit mich in Land und Leute verliebt und bin eigentlich seitdem sowohl da in der Tourismusbranche mit tätig, in einem Game Reserve, in einer Lodge und in einem sozialen Projekt, wo wir Keramiken herstellen, was so ein bisschen letztendlich ein Arbeitsprojekt ist, aber auch ganz viel in Richtung Kulturerbe geht, Kulturerbe, was sonst verloren geht, zu erhalten. Also ganz viel Nachhaltigkeitsarbeit. Und bin eigentlich ja, wenn nicht Pandemie ist, regelmäßig unten. Wir telefonieren wöchentlich miteinander in den Projekten. Ich begleite die einfach. Und im Biken entsteht da eben auch immer mehr, ne? Also gerade Cape Epic hat da ja ganz, ganz viel bewirkt.
Ja.
Du hast große Ländereien, die sich fürs Biken total eignen. Ursprünglich im Marathonbereich, mittlerweile aber auch ganz, ganz viel im Enduro-Bereich. Das entdecken sie gerade so ein bisschen. Velo Solutions ist ja auch unten mit einer Reihe von Pumptracks. Mhm. Und also es ist eine, wenn du an bestimmten Bereichen unterwegs bist, was du mittlerweile an Mountainbikes und Rennrädern siehst und siehst, wie intensiv die, die Szene dort ist und wie intensiv sie auch baut, das ist, also bleibt mir regelmäßig der Mund offen stehen.
Aber, so cool. Aber es ist schon so, dass du, weil du hast gesagt, du betreust was von einer Lodge. Und das ist schon so oft das Konzept dort, oder? Dass so eine Lodge, die eh schon viel Land hat, die meistens sogar noch eigenen Wein produzieren oder so, dann sagen, okay, wir bauen auch noch Trails, oder?
Ja, also die wirklich großen Räume sind dann schon. Also es, du hast es in den Nationalparks, also du hast zunehmend auch, dass du in Wildreservaten oder Nationalparks, also schon auch staatlich oder halbstaatlichen Ländereien sowas siehst. Aber klar, die Privaten sind völlig frei, was sie auf ihrem Grund und Boden machen. Mhm. Ne? Und du hast sicherlich deutlich weniger Auflagen erstmal, weil es eben komplettes Privatgelände ist. Das heißt, wenn du weißt, was du tust und gegenüber hast, was da Interesse dran hat und das auch so ein Modell ist, wo klar ist, das kann dauerhaft funktionieren. Also wir hatten ja letztes Jahr mit den Leuten von Cape Epic auch beim Kongress eine Session und die sagen, ne, mittlerweile kommen die Farmen auf uns zu und fragen, ob sie Teil des Cape Epic sein dürfen, ne, und bieten uns Trails an und bauen die Jahre im Voraus, damit wir mit dem Cape Epic dorthin kommen.
Und was ist die Intention von den Leuten dort, sowas zu bauen?
Schon als Attraktion, ne? Also was an, also es sind ja hunderte Kilometer rund um Kapstadt, die mittlerweile an Trails allein am Tafelberg existieren. Und da sind einfach so viele Menschen, die völlig bike-begeistert sind. Und ja, den du dann eben, also das sind dann zum Teil ähnlich wie die Gravity Card oder sowas, ne? Dass du dann einfach auch einen Access Pass hast und über verschiedene Farmen fahren kannst und dann aber hunderte Kilometer Trailnetz hast. Und da ist schon ein Motiv dahinter, ein Stück weit auch Geld aus dem Land zu gewinnen.
Okay.
Also na, das Farm heißt ja nicht wie bei uns Landwirtschaft, ne? Das ist ja ganz häufig Game Farm, also Wildtiere wirklich.
Ja. Wenn wir jetzt also nochmal den Bogen ganz nach hinten oder wieder ganz zum Anfang spannen, wie machen die es da? Also ist da eher der Tourismus der Treiber oder sind es da eher die Locals, die für sich was machen wollen?
Ja, vielleicht wirklich mehr die Locals im Sinne von Freizeit.
Okay.
Ne? Im Sinne von wir würden das Naherholung nennen.
Ja.
Ne? Und das ist ja das, was bei uns in den Städten eine Rolle spielt. Und dann kommt der Touristiker und sagt, warte mal, Naherholung, das ist doch Tourismus, ne? Mhm. So weit geht halt Tourismus und da ist dann so dieser fließende Übergang. Aber ursprünglich und im ersten Schritt sind es die Locals, die was für sich tun.
Okay, das heißt auch da wieder, das, was sich da entwickelt hat, kann sich genauso gut bei uns entwickeln. Der Druck kommt quasi von, oder die Arbeit, die gemacht werden muss, ist wirklich von den Locals dort was Cooles entstehen zu lassen. Und dann, ja, wir sind auf einem guten Weg, denke ich, oder?
Absolut.
Also, und ich finde, das ist auch ein super Schlusswort. Und was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist nämlich genau das. Wir sind auf einem guten Weg, wir müssen noch ein bisschen langen Atem haben, aber es geht alles in die richtige Richtung. Und ich möchte mich sehr bei dir für das Gespräch bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was noch für coole Projekte von euch kommen in der nächsten Zeit.
Ja, danke dir. Danke dir, dass du diese Bühne bietest. Und damit ja genau das, was wir unterwegs besprochen haben, ne? Dieses einfach Informationen verbreiten, diese ganzen verschiedenen Perspektiven einfach zugänglich machen. Das ist total wertvolle Arbeit, die ihr hier macht. Danke.
Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ciao.